Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Bundesregierung erhofft sich nach den jüngsten Enthüllungen über massive Steuerflucht neue Impulse im weltweiten Kampf gegen Steuerbetrug. Bundesfinanzminister Schäuble sagte, er setze jetzt auf mehr internationale Zusammenarbeit. Vertreter der Opposition warfen der Koalition Untätigkeit vor und kritisierten den Umgang mit Steueroasen als scheinheilig. Die deutsche Finanzaufsicht BaFin will nun verstärkt die Banken beobachten.
Werden diese Südseeparadiese bald nur noch als Urlaubsziel dienen? Die aufgetauchten Dokumente belegen, dass auch Deutsche in einem Geflecht von Firmen Milliarden in Steueroasen geparkt haben. Aber wenn Bürger ihr Vermögen lieber im Ausland arbeiten lassen, treibt das die Politik um. Der Finanzminister will diese Steueroasen trockenlegen.
Ich habe eine gewisse Freude daran, dass durch diese öffentliche Skandalisierung in allen Ländern der Druck jetzt sehr viel stärker wird. Und wir hoffentlich bessere Chancen haben, da jetzt schneller voranzukommen, als es in der Vergangenheit möglich war.
Die Linkspartei fordert für Deutschland eine Änderung der Steuergesetze und eine stärkere Aufsicht für Finanzgeschäfte.
Wir brauchen europaweite Kontrollen, besser noch internationale Kontrollen. Und dazu braucht es auch den Willen, wirklich diese Kontrollen umzusetzen.
Firmen in Steuerparadiesen zu betreiben, ist aber nicht verboten. Ob sie legale Geschäfte machen, ist schwer zu kontrollieren. Geldinstitute können diese Aufgabe aber nicht übernehmen, sagt der Deutsche Bankenverband.
Banken sind keine Steuerfahnder. Banken können das nicht und es ist auch nicht ihre Aufgabe.
Transparency International sieht das anders. Die Strategie der Banken sei seit langem bekannt.
Nicht alles, was legal ist, ist unbedingt auch legitim. Und ich glaube, da gibt es schon viele Geschäftsformen, wo man hinterfragen muss, ob diese Banken die auch zukünftig noch so anbieten sollten.
Die deutsche Bankenaufsicht BaFin hat bereits Konsequenzen angekündigt. Sollten deutsche Banken gegen Steuerrecht verstoßen haben, werde die Aufsicht ermitteln.
Die Enthüllungen über Steueroasen bringen auch den französischen Präsidenten Hollande in Schwierigkeiten. Einer seiner früheren Wahlkampfmanager hat eingeräumt, Firmen in einem Steuerparadies zu betreiben. Die Geschäfte seien aber nicht illegal. Hollandes Beliebtheit hat bereits unter einer anderen Affäre, vor allem aber unter der Wirtschaftskrise in Frankreich gelitten. Der sozialistische Präsident hatte heute den SPD-Kanzlerkandidaten Steinbrück zu Besuch, der ebenfalls gegen schlechte Umfragewerte kämpft.
Den Café au lait hatte Peer Steinbrück heute Morgen schon beim französischen Premier Jean-Marc Ayrault bekommen. Jetzt öffneten sich auch die Türen des Élysée-Palastes. Ein Gespräch unter Männern, die unter Druck stehen und im Stimmungstief sind. Der französische Präsident auch wegen des politischen Erdbebens der letzten Tage in Paris. Sein Ex-Minister Cahuzac, ein Lügner mit Schwarzgeldkonten im Ausland. Und sein Wahlkampfmanager Ogier, ein zwielichtiger Finanzjongleur auf den Cayman-Inseln. Enthüllungen, die Gift für das Saubermann-Image von Hollande sind. Mein Gegner ist die Finanzwelt, so betonte er immer wieder im Wahlkampf. Das gilt auch für Peer Steinbrück, den Kanzlerkandidaten der SPD. Bekämpfungen von Steueroasen, ein Ziel, das er mit Hollande teile. Der Bundesregierung warf er Scheinheiligkeit in der Debatte vor. Ein Gespräch zwischen zwei Männern, deren Umfragewerte im Keller sind. Wie muss man sich da die Stimmung vorstellen?
Sehr freundschaftlich und sehr selbstbewusst und sehr entlang der Probleme, die wir gemeinsam zu bewältigen haben. Und keineswegs verzagt und auch nicht lamoyant.
Steinbrück warb um Verständnis für die schwierige Lage von Hollande.
Es ist bemerkenswert, wie viel Zeit der französische Präsident sich für einen deutschen Oppositionspolitiker und Wahlkämpfer genommen hat. Das muss als Seitenhieb auf Kanzlerin Merkel verstanden werden. Hatte sie doch im vergangenen Jahr durch ihren Besuch Hollandes Vorgänger Sarkozy Wahlkampfhilfe gegeben. Aber vom Glanz eines Sonnenkönigs kann Steinbrück nicht profitieren.
In Portugal befindet sich die Regierung von Ministerpräsident Coelho weiter in einer kritischen Phase. Zwar hatte sein Kabinett Mitte der Woche einen Misstrauensantrag überstanden, den die Opposition aus Protest gegen die umstrittene Sparpolitik eingebracht hatte. Der Haushaltsentwurf für das laufende Jahr wird aber vom Verfassungsgericht überprüft.
Noch ist es ruhig am Verfassungsgericht in Lissabon. Dabei könnte heute Abend ein Urteil verkündet werden, das das Land in noch größere Handlungsschwierigkeiten bringen würde. Dieses Jahr muss Portugal mehr als 5 Milliarden Euro einsparen. Das haben die internationalen Geldgeber im Gegenzug für das Hilfspaket von 78 Milliarden Euro gefordert. Neben Steuererhöhungen, die alle treffen, setzt die Regierung auch auf Kürzungen. Und die treffen vor allem Rentner und Beamte. Das kritisieren Opposition und Staatspräsident und haben daher den Haushaltsentwurf vom Verfassungsgericht überprüfen lassen. Sie haben das beantragt, weil sie der Meinung waren, dass, wie auch schon im Haushalt 2012, die Prinzipien der Gleichheit und der Gerechtigkeit bei der Verteilung der Opfer nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Auch im Parlament gibt es Protest gegen die Sparmaßnahmen. Vor 2 Tagen überstand die Regierung ein Misstrauensvotum der Opposition. Ihre Regierung ist dabei, Portugal zu zerstören. Und wenn eine Regierung ein Land zerstört, dann ist die einzige Lösung, die inkompetente Regierung durch eine kompetente zu ersetzen. Bereits vor einigen Tagen hat Ministerpräsident Passos Coelho angekündigt, dass die Regierung so gut wie keine Alternativen zu den beschlossenen Maßnahmen finden werde. Portugal könnte so erneut zu einem Sorgenkind in der EU werden.
Nordkorea hat seinen Ton gegenüber dem Ausland weiter verschärft. Die Regierung in Pjöngjang forderte heute mehrere Botschaften auf, über die Evakuierung ihrer Vertretungen nachzudenken. Man könne demnächst nicht mehr für ihre Sicherheit garantieren. Die Warnung ging offenbar auch an die deutsche Botschaft. Das Auswärtige Amt protestierte scharf gegen die Kriegsdrohungen aus Pjöngjang.
Nun hat die Korea-Krise auch Berlin erreicht. Ein Ultimatum zur Evakuierung der Botschaft in Nordkorea will das Auswärtige Amt zwar nicht bestätigen, angesichts der weiteren Eskalation würden Sicherheit und Arbeitsmöglichkeiten aber laufend überprüft. Auf dem Gelände der deutschen Botschaft in Pjöngjang sind auch die Vertretungen von Großbritannien und von Schweden untergebracht. Der nordkoreanische Botschafter in Berlin war schon am Morgen ins Auswärtige Amt einbestellt worden.
Ihm wurde deutlich gemacht, dass die jüngsten Eskalationsschritte Nordkoreas im Ton und in der Sache, also dass diese jüngsten Eskalationsschritte in keiner Weise für die Bundesregierung akzeptabel sind.
Nordkorea verschärfte derweil die Kriegspropaganda und veröffentlichte neue Bilder, die die Truppen in voller Kampfbereitschaft und Diktator Kim Jong-un als entschlossenen Feldherrn zeigen sollen. Diese Aufnahmen sollen demonstrieren, dass Nordkorea über eine hochmoderne Raketenabwehr gegen amerikanische Cruise Missile verfügt. Der russische Außenminister Lavrov mahnte Pjöngjang zur Mäßigung. Auch Russlands Botschaft in Nordkorea war zur Evakuierung aufgefordert worden. Diese Aufforderung ging an alle Botschaften in Pjöngjang. Wir versuchen derzeit, die Lage zu klären und haben Nordkorea viele Fragen gestellt. Dabei halten wir engen Kontakt mit allen beteiligten Staaten, besonders mit den USA und China. So betont wortkarg man sich heute hier im Auswärtigen Amt gibt, so besorgt ist man über die weitere Entwicklung in diesem Konflikt. Denn das Verhalten Nordkoreas sei überhaupt nicht mehr kalkulierbar, heißt es. Jetzt gehe es um eine enge internationale Abstimmung, vor allem mit Peking und Moskau. Und so wird wohl schon das Treffen von Bundeskanzlerin Merkel mit dem russischen Präsidenten Putin am kommenden Sonntag und Montag in Hannover zum Krisengipfel werden.
Der russische Präsident Putin hat die jüngsten Durchsuchungen bei Nichtregierungsorganisationen und ausländischen Stiftungen in Russland verteidigt. Niemand verbiete diese Organisationen. Keine Tätigkeit sei ihnen untersagt, sagte Putin in einem ARD-Interview. Man wolle nur wissen, wer Geld aus dem Ausland bekomme und wofür es ausgegeben werde. Am Sonntag wird Putin zur Eröffnung der Hannover Messe nach Deutschland reisen.
Fast fertig sind die russischen Pavillons. Russland ist Partnerland in Hannover und will um noch mehr deutsche Investitionen werben. Schon jetzt laufen die Geschäfte zwischen beiden Ländern glänzend. Politisch aber läuft es gar nicht rund. Nicht erst seit den Kontrollen bei deutschen Stiftungen hagelt es Kritik aus Berlin an der Lage der Menschenrechte. Im ARD-Interview wies Präsident Putin diese Woche Kritik zurück. Russland gehe seinen Weg in Richtung Demokratie. Zwar brauche man Opposition, sagte er, aber das heiße nicht, dass die aus dem Ausland finanziert werden müsse. Dass wir uns eindeutig für Demokratie entschieden haben und uns keinen anderen Weg vorstellen, ist offensichtlich. Dass bestimmte Standards, die in den einen Ländern gelten, auf andere nur schwer anzuwenden sind, ist auch eine Tatsache. Putin seinerseits kritisierte die Zypern-Lösung. Die trifft vor allem russische Großanleger. Ist die Lösung etwa gerecht? Die Anleger auf Zypern haben gegen nichts verstoßen. Doch wenn wir glauben, dass das Land eine Waschanlage für Schwarzgeld ist, so muss das bewiesen werden. Dass Europa ihn trotz der vielen russischen Anleger nicht einbezogen hat, ärgere ihn nicht. Natürlich nicht, im Gegenteil. Ich bin in gewisser Hinsicht froh darum. Denn die Geschehnisse zeigen doch das ganze Unvermögen, die Unzuverlässigkeit von Anlagen in westlichen Banken. Er hoffe, dass ausländische Anleger jetzt nach Russland gingen. Russlands Banken seien gefestigt. In Hannover trifft Putin auch die Kanzlerin. Die, heißt es, will nicht nur über Wirtschaft sprechen, sondern auch über das Vorgehen gegen die deutschen Stiftungen.
Das Putin-Interview in einer ausführlichen Fassung sendet das Erste heute um 22 Uhr. Sie finden das Gespräch auch als Video auf tagesschau.de.
In Kasachstan sind die Gespräche zwischen den sogenannten 5+1 Ländern und dem Iran über dessen Atomprogramm auf morgen vertagt worden. Die Delegation aus Teheran reagierte ausweichend auf ein Angebot der Chefunterhändlerin Ashton, die die 5 UN-Vetomächte und Deutschland vertritt. Dem Iran wird vorgeworfen, heimlich an der Entwicklung von Atomwaffen zu arbeiten. Teheran weist dies zurück.
Das weltgrößte Online-Netzwerk Facebook drängt im Rennen um höhere Werbeeinnahmen auf den Markt für mobile Geräte. Facebook-Chef Zuckerberg stellte bei einer Präsentation in Kalifornien eine neue App für Smartphones vor. Die Anwendung soll Ende kommender Woche erscheinen. Installiert man die neue App namens Home, wird Facebook zum Startbildschirm auf dem Handy.
Lange war über ein eigenes Facebook-Handy spekuliert worden. Stattdessen präsentierte Facebook-Chef Mark Zuckerberg gestern Abend nur eine neue App. Aber die soll es in sich haben. Die Anwendung Home liegt nicht einfach zum Antippen auf dem Bildschirm. Sie übernimmt quasi das Handy. Wir machen kein neues Telefon, kein neues Betriebssystem. Wir machen etwas, was tiefer geht als eine gewöhnliche App. Die Software wurde für das am meisten verbreitete mobile Betriebssystem Android entwickelt. Auf dem iPhone kann sie nicht installiert werden, weil Apple einen so massiven Eingriff verbietet. Denn mit ihm ist Facebook immer im Vordergrund. Nachrichten von Freunden tauchen automatisch auf. Datenschützer kritisieren, dass Facebook aber auch alle anderen Funktionen auf dem Handy mitverfolgen könnte.
Dann ist zu befürchten, dass jede Eingabe, die ich zum Beispiel mache, wenn ich den Fahrplan der Deutschen Bahn mir anschaue oder das Wetter abrufe, dass jede Eingabe und Ausgabe dann auch Facebook bekannt wird.
Daten, die das Unternehmen braucht, um Geld zu verdienen, meinen Experten. Denn nur die erste Zeit soll die Anwendung werbefrei sein.
Im Grunde genommen will Facebook das Smartphone kapern. Die wollen ja alle Funktionen quasi übernehmen, wenn es irgendwie möglich ist. Und sie wollen im Vordergrund sein. Sie wollen die erste Geige spielen bei den Leuten, die sich für diese App entscheiden. Und das ist natürlich klug, weil je mehr Zeit jemand mit Facebook verbringt, umso mehr Werbung kann man schalten, umso mehr Geld kann man verdienen.
Damit will der Konzern ein Problem loswerden. Zwar nutzen immer mehr Menschen das soziale Netzwerk mobil, aber dafür konnte Facebook zuletzt kaum Werbekunden gewinnen.
Der Bundesnachrichtendienst hat 2011 fast 2,9 Millionen verdächtige E-Mails, SMS oder andere Telekommunikationsdaten überprüft. Wegen des Verdachts auf Terrorismus, Menschenhandel oder illegalen Waffenhandel. Das geht aus einem Bericht des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestages hervor, der heute bekannt wurde. Auf sogenanntes nachrichtendienstlich relevantes Material sei der BND aber nur in 290 Fällen gestoßen. Die 750.000 Beschäftigten im Bauhauptgewerbe bekommen mehr Geld. Arbeitgeber und Gewerkschaften haben sich in der dritten Runde auf einen Tarifabschluss geeinigt. Er gilt von Mai an und sieht für die Beschäftigten in Westdeutschland 3,2% mehr Geld vor. In Ostdeutschland sind es 4% mehr. Damit nähern sich die Löhne an. Die Laufzeit beträgt 12 Monate.
Das Düsseldorfer Landgericht hat einen Mann wegen Mordes an einer Jobcenter-Mitarbeiterin zu lebenslanger Haft verurteilt. Der 52-Jährige hatte die Frau vor einem halben Jahr erstochen. Die Tat hatte eine Debatte über die Sicherheit in Jobcentern ausgelöst. Der Mann hatte den Angriff gestanden, eine Tötungsabsicht aber bestritten. Die Verteidigung will Revision einlegen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 6. April.
Morgen überwiegt noch tiefer Luftdruck. Dank des Hochs über Westeuropa zeigt sich dann am Sonntag die Sonne in Deutschland häufiger. In der Nacht ist es meist bedeckt, in der Nordosthälfte sowie an den Alpen fallen stellenweise ein paar Flocken oder Tropfen. Im Südwesten und später an den Küsten klart es zum Teil auf. Am Tag im Südwesten gebietsweise Sonne, sonst ist es verbreitet stark bewölkt und trocken. Im Norden und Nordwesten wird es immer freundlicher. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nord bis Nordost. In der Nacht plus 3 Grad am Oberrhein und minus 4 Grad in Schleswig-Holstein. Am Tag 1 Grad im Vogtland und 10 Grad im Breisgau. Die Aussichten. Am Sonntag im Süden Wolken und etwas Schnee oder Regen, im Norden und Osten einzelne Schneeregen oder Graupelschauer. Im Westen und in der Mitte ist es recht freundlich. Am Montag in der Nordosthälfte neben ein paar Wolken Sonne, im Süden und Westen kommt später hier und da Regen auf. Am Dienstag ist es im Nordosten freundlich, sonst viele Wolken, gebietsweise regnet es.
Wir sind wieder da um 21.45 Uhr mit Tom Buro. Seine Tagesthemen: Was bedeuten Nordkoreas neue Drohungen? Und prominent für 24 Stunden, Berliner Künstlerstellen aus. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.